Guten Morgen miteinander auch von meiner Seite und danke Art schon für die Einleitung. Um Fastfood ist es gegangen. Das letzte Mal, als ich bei euch war, ging es so ums Essen gegangen, ist mir gerade in den Sinn gekommen. Heute, was ich euch mitgebracht habe, ich glaube, das ist eher ein bisschen Herzbrot, das wir zu beissen haben. Aber gleich, ich glaube, wir dürfen weit vorausschauen und ich glaube, wir können heute auch etwas davon mit heimnehmen. Ich werde zuerst noch mit uns beten. Liebe Heiland, ich danke dir, dass du mit unter uns in dieser Gemeinde zu Lies bist. Du siehst, wir sind sogar über verschiedene Häuser verteilt, in der Sonntagsschule, in der Unterweisung. Danke vielmals, dass du aber auch bei uns bist und jetzt gerade als jedes Einzelne von jung bis alt stärken willst. Danke, dass du mir die Vollmacht gibst und du mich brauchen willst, dass ich es gut kann sagen, was du mir heute aufs Herz gegeben hast. Ich danke dir dafür. Amen. Wir wollen ein bisschen vorausschauen. Wir schreiben den 3. März 2144. In genau 120 Jahren wird wohl niemand mehr von uns da innen da sein. Jemand anders wird über die Welt bestimmen und jemand anders wird in dieser Gemeinde innen wirken und 2 Tage vorher eine Predigt halten. Das ist nämlich dann die Dienstag. Aber ich frage mich, was wird das Einzige sein, das von uns bleibt? In 120 Jahren wird einzig zählen, wer im Himmel und wer in der Hölle ist. Am heutigen Tag werden weltweit 150'000 Menschen sterben. Und wegen dieser Tatsache sollten wir alle von unserer Bequemlichkeit Abschied nehmen. Darum ein bisschen Herzbrot, das ich hier predige. Es tut mir leid, dass sie gerade so steil einsteigen. Das Neue Testament redet übrigens ebenso viel von der Hölle, wie sie auch vom Himmel redet, sogar ein bisschen mehr. Darum will ich heute nicht Angst haben, auch mit den Menschen immer wieder zu lernen, über den Ort von der ewigen Verdammnis zu reden, auch wenn es überhaupt nicht etwas Schönes ist. Es ist übrigens sogar sehr liebevoll, wenn du mit deinem Nächsten, mit deinen Freunden, mit einem Fremden über diesen Ort von der ewigen Qualen von der Hölle redest, dass du die Menschen mindestens gewarnt hast, dass es so einen Ort gibt. Nach der Bibel ist nämlich die Hölle ein realer Ort. Jesus hat 33 Mal vom Ort von der ewigen Trennung von Gott in der Bibel innen geredet und hat seine Schlechtigkeit in anschaulichen Einzelheiten uns bekannt gemacht. Die Hölle ist ein Ort, wo man ewig bewusst Qualen wird erleben und in der Finsternis wird sein. Im Kolosser 4, in den Versen 2 bis 6, steht aber Folgendes für uns Gläubigen geschrieben. Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und Dank an Gott. Vergesst auch nicht für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, sagt der Paulus. Und mit dieser Predigt heute Morgen möchte ich dir bewusst werden, dass jeder Schritt aus deiner eigenen Komfortzone raus ein Schritt direkt in Gottes Komfortzone ist. Ich habe mich vor kurzem inspirieren von einem Titel vom Buch «Was du im Himmel nicht mehr tun kannst». Das ist auch der Titel vom heutigen Thema, wo ich mir Gedanken habe gemacht darüber. Denk mal ein bisschen darüber nach. Was kannst du im Himmel einmal nicht mehr machen? Es gibt eine Sache, die du garantiert nie mehr machen kannst, wenn du im Himmel bist. Du kannst nämlich dort mit keinem Ungläubigen mehr über die Glauben reden und die Glauben bezeugen. Warum nicht? Ja, weil im Himmel alle schon gläubig waren. Ist dir bewusst, dass du, wenn du deinen letzten Atemzug aushauchst, nie, aber auch gar nie mehr wirst Gelegenheit haben, mit einem verlorenen Menschen zu reden? Als ich einmal mit einem Patienten geredet habe, habe ich ihn gefragt, seid ihr euch im Klaren darüber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr werdet sterben, bei 100% liegt? Das ist nicht unbedingt gerade das, was man von seinem Arzt hören will. Und seid ihr euch im Klaren, dass ihr viel länger werdet tot sein, als ihr lebt? Der Mann hat mich nochmal angeschaut und gesagt, sagt das noch einmal. Ich bin eben Arzt und Christ. Was ist eigentlich ein Christ? Viele Menschen antworten dann, ich gehe in die Kirche. Aber wird man durch einen Besuch in der Kirche Christ? Natürlich nicht. Wirst du ein Auto, wenn du in eine Garage hineingehst? Oder wirst du zu einem Cheeseburger, wenn du ins McDonald's gehst? Die Antwort steht im Römer Kapitel 10, im Vers 13 bis 15. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der guten Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Und ich habe die Verse heute am Morgen als Auftrag angenommen und darf heute als euer Überbringer von der guten Nachricht da sein. Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Die gute Nachricht ist natürlich das Evangelium. Das Evangelium steht in der Bibel. Und Bibel heisst auf Englisch Bible. Und Bible steht als Abkürzung für Basic Information Before Leaving Earth. Also Basisinformation, wenn wir mal die Welt würden verlassen. Bible, Basic Information Before Leaving Earth. Listige Gebrauchsanweisung. Die lohnt sich ausnahmsweise mal zu lesen. Wir Männer lesen ja nie Gebrauchsanweisung, aber die Gebrauchsanweisung fürs Leben, die lohnt sich zum Lesen. Ich möchte euch heute etwas von dem weitergeben, was der Herr schon lange mir aufs Herz gelegt hat. Eine Wahrheit, die aus mehr Feigling vor Jahren ein kleiner mutiger Zeuge hat gemacht für den Herr Jesus. Wisst ihr, als ich noch im Gimmer war, da habe ich den Hintereingang genommen, für das mich ja kennen von meinen Kameraden würde ich sehen, dass ich in die Bibelgruppe gehe. Es waren ja sowieso nur Frauen dort gewesen, und ich war der einzige Mann gewesen, es hat mich niemand dürfen sehen. So einer bin ich gewesen. Aber ich hatte gute Leute um mich herum, die mir sich angenommen haben und mir haben geholfen, mutiger zu sein. Und Jesus gibt einem auch noch eine zweite Chance. Vor 2 Jahren war ich mal mit den Gideons an der Uni, an einer Bibelverteilungsaktion. Und dort sind wir am Morgen früh aufgestanden und haben einfach an alle Studenten, alle Passanten Bibeln verteilt. Ich bin gerade mit der Gideons Bibel bewaffnet, etwa 25 Stück habe ich auf meinen Armen gehabt. Da läuft mir einfach ein ehemaliger Schulkollege vom Gimmer gerade direkt in die Arme. Was machst du da? Hat er mich gefragt. Und ich habe gerade die 25 Bibeln in den Armen gehabt und habe einfach gesagt, darf ich dir eine Bibel schenken? Und so durfte ich das Gespräch nachholen, wo ich eigentlich 4 Jahre schon dafür Zeit hatte. Weil meistens bin ich auch neben diesem Schulkamerad gehockt und habe ihm nie von Jesus erzählt, weil ich einfach den Mut nicht hatte, weil ich ein Feigling war. Wenn wir unseren Glauben bezeugen, dann sollen wir darauf achten, 3 Sachen im Gespräch zu erwähnen. 3 Sachen, ja, nicht zu vergessen. Es ist die Frage nach der Schuld, Gottes Angebot und Gottes Liebe. Gideons Bibel ist für das ungenial. Die hat eine letzte Seite. Und das sind genau die Punkte, wenn wir mit jemandem das durchgehen, gerade aufgeschrieben mit entsprechenden Bibelstellen, dass wir das Evangelium in ganz kurzer Form den Menschen können erzählen. Es ist auf der letzten Gideonsbibel wirklich so auf einen Punkt gebracht, um was es am Glauben an Jesus geht. Oder noch kürzer gesagt, diese drei Wörter darfst du nie vergessen, wenn du mit einem Freund oder mit deinen Freunden über das Evangelium redest. Über die Sünde, über Vergebung und über das Kreuz. Vergebung, ja, das Kreuz, meinetwegen. Aber Sünde, ja, das Wort Sünde ist nicht so populär. Aber wenn wir den Menschen nicht erklären, was Sünde ist, dann werden sie nie verstehen, dass sie einen Retter brauchen. Das griechische Wort für Sünde ist ein Begriff, der ursprünglich mit dem Pfeilenbogenschiessen zu tun hat. Es bedeutet nämlich das Ziel verfehlen. Sünde bedeutet, ich habe das Ziel verfehlt. Es gibt eine bestimmte Norm, einen bestimmten Maßstab und du hast jetzt die Ziele verfehlt. Du hast nicht ins Schwarze getroffen. Eine sehr gute Methode beim Versuch, biblische Begriffe zu verstehen, ist es, wenn man die Bibel mit der Bibel erklärt. Die Erklärung ist natürlich auch in der Bibel enthalten, was Sünde ist. In Römer Kapitel 3, Vers 19 und 20 lesen wir, das Gesetz, das sagt das Gesetz und wir wissen, alles, was es gesagt hat, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert von Paulus. Darum möchte ich es noch einmal Berndeutsch sagen. Das Gesetz ist schon überaus wichtig. Und wir lesen, es verstopft einem Menschen nicht nur den Mund, dass er sich nicht mehr rechtfertigen kann oder selber rechtfertigen von Gott, sondern es zeigt uns auch, dass wir alle zusammen vor Gott schuldig sind. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem guten Kollegen, den ich eingeladen habe und ihm das Evangelium erzählen wollte. Und der hat sich selber Agnostiker genannt. Also er hat nicht geglaubt, dass da ein Gott ist. Und er hat sich so vorgestellt, wenn ich eine sterbe und nachher komme ich ins Jenseits über und da ist tatsächlich ein Gott, der will er schlagfertig sein und dann hat er sich einen Spruch zugelegt, wo er sagen will, Gott, du bist ein cooler Keib, ich bin überrascht, dass es dich gibt. Und ich habe mit ihm geredet und ihm probiert zu zeigen, dass das töricht ist. Manche denken, dass er gar nicht so ein schlechter Mensch ist, weil er ja vielleicht nicht nur 2 oder 3 von den 10 Geboten gebrochen hat. Aber ich habe ja niemanden umgebracht. Darum bin ich ja eigentlich ein guter Mensch. Aber Jakobus, Kapitel 2, Vers 10, sagt deutsch und deutlich, denn wer das ganze Gesetz hält und nur ein einziges Gebot verstößt, der ist an allen Geboten schuldig geworden. Also das heisst, wenn ich mal an einem Sonntag das Sabbatsgesetz, dass ich nicht Ruhe mache, nicht eingehalten habe, dann gilt es, wie wenn ich jemanden ermordet hätte. Ja, wir kennen alle zusammen die 10 Gebote. Der Dwight Lyman Moody, ein berühmter Evangelist aus dem letzten Jahrhundert, hat die Bedeutung von den 10 Geboten auf folgende Art und Weise erklärt. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um Menschen zu erretten, sondern um sie zu beurteilen. Ich möchte, dass du das ganz genau verstehst, denn ich glaube, dass Hunderte und Tausende über diesen Punkt stolpern. Sie versuchen, sich selbst zu retten, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten. Es war nie dazu bestimmt, dass Menschen sich selbst dadurch retten könnten. Das ist der richtige Gebrauch von den 10 Geboten. Ich habe einmal eine Diskussion mit anderen Medizinstudenten auf dem Weg ins Landspital zum Bedside-Unterricht gemacht. Wir waren nicht nur im Inselspital unterwegs, sondern auch ins Oberland, mal gegen Biel zu müssen. Wir waren verschiedene Spitäler. Und dann haben wir den Zug genommen und im Zug innen haben wir eine ganz tiefgründige Diskussion unterwegs, so dass wir alle 5 Studenten, Medizinstudenten, den Zug verpasst haben und spät zum Unterricht kamen. Alle meine Kollegen sind davon ausgegangen, dass sie eben gute Menschen sind. Sie lehren ja Arzt, probieren den Menschen zu helfen. Und darum hat jeder gedacht, er werde sicher einmal in den Himmel kommen, weil er oder sie doch einfach ein ziemlich netter Kerl ist. Was haben wir vorhin gelernt, was die 10 Gebote sind? Nur ein Massstab. Ein Massstab, um feststellen, wie gut meine Kollegen zum Beispiel würden abschneiden oder wie ich selber auch abschneiden. Und ich habe dann für meine Kollegen ein kleines Ratenspiel gemacht. Ich habe gefragt, hast du schon einmal gelogen? Die erste Person, die immer am lautesten war, hat sofort gesagt, ja. Ich habe sie dann gefragt, also, was bist du? Sie hat gerade geschluckt und hat gesagt, eine Lügnerin. Ja, das ist richtig. Hast du schon einmal etwas gestohlen? Habe ich zu der Nächsten gefragt. Das war eine ganz zierliche Medizinstudentin, aber ist jeden Abend ins Boxtraining gegangen. Hast du schon einmal etwas gestohlen? Und sie hat gesagt, ja. Ich habe gefragt, was macht das aus dir? Sie hat gesagt, eine Diebin. Dann hatten wir so einen Walliser da, so einen richtigen Lebemann und Partyfreak. Ich habe ihn gefragt, hast du schon jemals etwas begehrt? Weil das 10. Gebot heisst ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Natürlich war seine Antwort auch ja gewesen. Und genau so beim Hingen durchreden. Ja, dann hat er gesagt, jetzt habt ihr alle zusammen zugegeben, dass ihr Lügner, dass ihr Diebe, dass ihr Lästermüller seid. Das klingt nur noch halb so gut, wie er noch vor ein paar Minuten behauptet hat. Und plötzlich hat die erste Frau den Kopf auf den Senken. Als die Wahrheit rauskam, war sie nach Gottes Standard nicht mehr so gut gewesen. Sie hat das gerade geschnallt. Keine Person auf der Erde kann von sich sagen, ich bin gut. Und eine der grössten Luginen vom Teufel, die er den Verlorenen erzählt, ist, dass sie am Gerichtstag schon gut genug werden sein vor Gott. Wenn sie zum Beispiel einer alten Frau mal über die Strasse geholfen oder ein paar Batzen Kollekten bei der Kirche abgegeben oder die schönste Granium vor dem Fenster haben, dann wird am Gerichtstag schon alles in der Ordnung sein. Die Logi ist so etwas wie das bestgehütete Geheimnis vor Hölle. Zur Illustration ist mir folgendes Beispiel in Sinn gekommen, wenn Menschen sagen, dass sie gut genug für den Himmel sind. Wenn du einen Kuchen backen und der Kuchen, den vergisst du im Backofen und der Kuchen, der brennt dir an, dass du wirklich nur noch schwarz vorkommst und jetzt denkst, ja, easy. Ich tue jetzt einfach alles mit weissem Zuckerguss überziehen. Das merkt niemand. Wie sieht der Kuchen aus, wenn er verbrannt war? Aber ich tue ihn alles mit weissem Zuckerguss überziehen. Das sieht sicher ganz ordentlich aus. Aber was passiert, wenn du reinbeissest? Wie wird er wohl schmecken? Klar, dann wird es einfach furchtbar schmecken. Und genau so ist es mit den guten Taten. Wenn wir probieren, sagen Sie jetzt mal böswillig, gut auszusehen, was in sich ein Widerspruch ist. Aber im Inneren sind wir eben bös und ekelhaft. Wir können unsere Sünde nicht einfach überdecken mit ein bisschen Zuckerguss. Wir müssen unsere Sünde loswerden. Das griechische Wort für Busstun, bereuen, besteht aus zwei Silben. Und wenn man die Silben wortwörtlich übersetzen, dann heisst es «denk wieder». Oder umdenken. Nehmen wir noch einmal den Dwight Lyman Moody, der etwas Gescheites dazu gesagt hat. Die Bibel hält dich von der Sünde ab, aber die Sünde hält dich von der Bibel ab. Die Bibel hält dich von der Sünde ab, aber die Sünde hält dich von der Bibel ab. Basic instruction before end of life. Helfen wir mal, welche drei Möglichkeiten ergeben sich, wenn wir an einer anderen Person, die Jesus nicht kennt, unseren Glauben bezeugen? Was kann die Person machen? Es gibt drei Möglichkeiten. Sie kann zulassen. Was macht sie dann mit Jesus? Du hast zwei Antworten gesagt. Entweder nimmt die Person Jesus Christus an ihr Leben und dann ist es gut und dann haben wir alle gewonnen. Oder die Person kann Jesus Christus ablehnen und dann ist es schlecht und wir haben verloren. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Das machen wir jetzt vielleicht in der Sonntagsschule. Wir können einen Samen säen. Und wenn wir einen Samen säen, dann ist das auch gut. Und dann haben wir alle gewonnen. Die drei Möglichkeiten haben. Also, die Person kann Christus annehmen. Wir können einen guten Samen säen. Oder die Person kann Jesus Christus ablehnen. Und wenn wir jetzt mal so nach Adam Riese zusammenzählen, dann sind zwei Drittel von den Antworten sie gewinnbringend. Und nur in einem Drittel ist schlecht und verloren. Also 2/3 oder 66% der Fälle, wenn wir Zeugnis geben, werden wir gewinnen. Ist das nicht eigentlich eine geniale Quote? 2/3 Gewinn? In 2/3 von allen Fällen, die wir Zeugnis geben, können wir buchstäblich nicht verlieren. Sowieso, kennt ihr die Pascalsche Wette? Der Blaise Pascal, das war ein französischer Mathematiker und Philosoph, und der hat gesagt, es ist besser, man glaubt an Gott, und wenn Gott tatsächlich existiert, in dem Fall wird man belohnt werden und in den Himmel kommen. Wenn man aber nicht an Gott glaubt und er gleich von der Richterstufe von Gott kommt, dann ist es besser gewesen, du hättest geglaubt, weil in dem Fall würdest du verlieren. Also die Umkehr war eigentlich, du glaubst besser an einen Gott, weil wenn es ihn wirklich gibt, dann wirst du belohnt werden. Ja, gestern die künstliche Intelligenz oder ChatGPT noch gefragt, wie gross das die Wahrscheinlichkeit ist, dass Gott existiert. Und die künstliche Intelligenz ist zum Ergebnis gekommen, Gott existiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 62%. Es wurde errechnet worden mit einer Formel, für jedes Ja geht der Gottesindikator auf, für jede plausible Erklärung, die ohne die Existenz von Gott würde auskommen würde, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Gott existiert. Also noch spannend war, dass eine künstliche Intelligenz auf 62% kommt. Aber das mal nur am Rande erwähnt. Aber wie viele von uns würden die 2/3, die 66% nicht nehmen, weil sie Angst davor haben, vom Nächsten abgewiesen zu werden, wenn sie für Jesus Christus würden einstehen und Zeugnis geben. In 1. Petrus 4, Kapitel 4, Vers 14, da heisst es, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Denk mal einen Augenblick darüber nach. Jedes Mal, wenn du wegen dem Namen von Jesus abgemacht wirst, werden wir gesegnet werden. Und die Bibel sagt, die Herrlichkeit von Gott ruht auf uns. Aber das ist noch nicht alles. Im Lukas Kapitel 6, im Vers 22 und 23 steht Folgendes. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht. Springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ist dir bewusst, dass Gott, wenn du um Jesu Namen abgemacht wirst, im Himmel eine Belohnung für dich bereithaltet? Ich habe euch aber vorhin etwas Falsches gesagt. Nämlich, dass wir eine Chance von 66% hätten, einen Sieg zu erringen, wenn wir unseren Glauben bezeugen. Dieser Vers sagt aber jetzt, auch wenn jemand nach Jesus wird ablehnen, haben wir selber gewonnen, weil jedes Mal, wenn wir den Glauben bezeugen und wir abgelehnt werden, wartet eine grosse Belohnung im Himmel auf uns. Also folglich können wir nur gewinnen, wenn wir Jesus in unserem Alltag bezeugen. Wenn jede Gelegenheit, wo wir unseren Glauben bezeugen, also ein Gewinn ist, dann ist die einzige Gelegenheit, wo wir eigentlich Verlust erleiden, wenn es darum geht, Zeugnis zu geben, die, wenn wir unseren Glauben nicht bezeugen würden. Ich habe einmal von einer Gruppe gelesen, die sind von Haus zu Haus gegangen. Beim ersten Haus an der Straße sind sie abgelehnt worden. Also haben sie sofort im Himmel oben die Belohnung angemeldet und haben sich abgeklatscht und sind einfach weitergegangen. Beim nächsten Haus war niemand da gewesen. Beim übernächsten Haus sind sie wiederum abgewiesen worden. Beim folgenden Haus war niemand daheim gewesen. Nach 8 Häusern sind sie mutlos geworden. Sie haben sich überlegt, ob sie abbrechen sollen und dann an einem anderen Tag weitermachen. Aber sie haben gedacht an die Belohnung und Belohnung im Himmel und haben weitergemacht. Und beim 9. Haus, da ist ein Mann auf seiner Veranda im Schaukelstuhl gehockt und hat ein Bier getrunken. Wo die jungen Menschen angefangen zu reden, hat er ihnen kurzerhand gesagt und klar gemacht, ihr würdet nur eure Zeit verschwenden, mit mir zu reden. Wo sie nach dem Grund haben gefragt, hat er geantwortet, weil es keine Möglichkeit gibt, dass Gott mir meine Sünden vergeben kann. Die Studenten haben dann den Mann gefragt, was er denn Schlimmes gemacht habe, dass Gott ihm nicht vergeben konnte. Und er hat erklärt, dass er während der Zeit des Vietnamkriegs in Städte und Dörfer geschickt wurde, wo er wahllos Frauen und Kinder getötet hat. Manchmal hat er einfach seine Knarre genommen und hat hinter sich einfach darauf losgeschossen und auf Zivilisten geschossen und eben Frauen, Kinder und Unschuldige erschossen. Als wäre es ein Spiel gewesen. Die Studenten haben sich seiner angenommen und haben ihm einfach die Liebe von Gott aufzeigen. Sie haben über eine Stunde über das reinigende Blut von Jesus Christus mit ihm geredet. Und dann hat der Mann gesagt, ich brauche den Jesus wirklich von dem, was ihr redet. Und als er aufgeschaut hat, haben seine Augen so geleuchtet, wie sie noch nie vorher ein Leuchten haben gesehen. Nachdem wir jetzt das wissen, wenn wir mal ein paar Ausreden unter die Lupe nehmen, die wir brauchen können oder uns hindern, mutig für einen Sohn von Gott zu einstehen, der sich so mutig für uns am Kreuz eingesetzt hat. Erstens, die Angst, abgelehnt zu werden. Sorgst du dir mehr über das, was die Leute über dich denken oder über das, was Gott von dir denkt? Oder was ist das Schlimmste, was dir Menschen könnten tun, wenn du das Zeugnis gibst? Ja, tatsächlich, sie könnten dich töten. Und wenn sie dich töten, würden sie dich direkt zum Himmel befördern. Ist das so schlimm, wenn wir direkt in den Himmel befördert werden? In Philipper 1, Vers 21 heißt es, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Klar, ich möchte noch ein bisschen leben und in der Schweiz werden wir zum Glück nicht gerade in den Himmel befördert, wenn wir mit unseren Freunden oder mit Fremden über Jesus reden. Die Angst, abgelehnt zu werden, ist also ziemlich unberechtigt. Zweitens, ich weiss nicht wie. Eine häufige Ausrede. Umfragen zufolge ist ein weiterer Grund häufig der, dass Leute nicht wissen, wie sie es einfach so angattigen, wie man es so machen soll. Aber bedenk mal das, hätte nicht irgendjemand mal selber zum Glauben an Jesus geführt? Wenn ja, dann weisst du ja selber, wie man es eigentlich würde machen, wie man jemandem zu Gott führt. Drittens, eine Ausrede ist, ja, die Menschen haben es denke sicher schon mal von jemandem anderem gehört. Es kann sein, dass Gott dich sendet, für etwas weiterzuführen, was bereits jemand im Leben einer Person hat angefangen. Der Schlüssel dazu ist Treue. In 1. Korinther 3, Vers 6 sagt der Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Viertens, eine weitere Ausrede, die die Leute einfach so zugeben, ich bin einfach zu faul. Punkt. Ob du es glaubst oder nicht, das ist einer, wo Menschen als Grund angeben, warum sie das Evangelium nicht weiter sagen. Eine Umfrage in der Zeitung Christianity Today, die ja der Billy Graham gegründet hat, hat gezeigt, dass nur 1% der Leser von Christianity Today in der letzten Zeit jemandem das Evangelium bezeugt hat. Fünftens, eine Ausrede kann sein, die Menschen wollen doch gar nicht darüber reden. Und darum ist es wichtig, du beten, bevor du das Haus verlässt, dass der Herr die während dem Tag zu verlorenen Menschen führt und dass er die Herzen schon vorher bereit macht, bevor du das Gespräch mit ihnen anfängst. Und dann kannst du sicher sein, dass die Menschen schon vorbereitet sind, wenn du zu ihnen kommst. Der amerikanische Evangelist Mark Cahill hat mal berichtet, Verglegenheiten gut auszunutzen. Wenn ich zum Beispiel in Lebensmittelgeschäft einkaufe, dann parkiere ich mein Auto immer am hintersten Ende des Parkplatz parkieren und nachher nehme ich Traktat führe und stecke sie unter den Scheibenwischer der Autos, die dort parkiert sind. Und dann, wenn ich zum Eingang komme, dann gehe ich direkt zu der Bierabteilung. Und in der Bierabteilung stecke ich ein kleines Traktat in die 12 Päckchen der Bierkästen. Die Firmen die sind übrigens so rücksichtsvoll, sagt der Mark, dass sie sogar einen kleinen Spalt an der Seite von jedem Karton der Bierkästen anbringen, sodass die Traktate dort hervorragend reinpassen würden. Wenn er eines Tages aus einer Bank rauskam, haben wir 3 Burschen gesehen in einem Lieferwagen. Er ist direkt zu ihnen hergegangen und hat ihnen Traktat gegeben. Als er am 3. jungen Mann eines von diesen Traktaten gegeben hat, hat er gesagt, oh, so eins habe ich schon. Überrascht hat der Mark gefragt, du hast wirklich schon so eins? Er hat ja gewusst, er ist erst gerade dorthin gekommen. Darum konnte er sich nicht erklären, dass der junge Mann schon ein Traktat gesehen hat. Er hat gesagt, vor ein paar Tagen, als ich eine Packung Bier gekauft habe und das Ding aufgetan habe, ist auch so ein Traktat genau reingerutscht. Erstaunlich. Nur ein paar Tage, nachdem der Mark ein Traktat in einer Bierpackung hat versteckt hatte, hat es ein anderer Mann, den er jetzt gerade auf ihn getroffen ist, schon gefunden gehabt. Wir dienen einem grossen Gott. Gott wird auch dir kreative Ideen geben, für verlorene Menschen zu erreichen. Ich habe eine Geschichte von einem Mann aus Australien gehört, der auf Menschen ist zugegangen und er hat immer nur einen einzigen Satz gesagt. Entschuldigung, wenn ihr heute in dieser Nacht würdet sterben, seid ihr 100% sicher, dass ihr in den Himmel kommt? Und dann hat er sofort einfach ein Traktat in die Hand gedrückt und ist weitergegangen. Das war alles, was er gesagt hat. Er hat probiert, täglich mindestens 10 Personen auf diese Art und Weise anzusprechen. Und er hat das 40 Jahre lang gemacht. Das ist die noch Treue. Und nach diesen 40 Jahren hat er nicht eine einzige Frucht von seinem Dienst gehört. Als ein Pastor mit ein paar Menschen in Kontakt kam, die auch von dem Samen, den der Mann gesagt hat, sie gerettet wurden, hat er nachgeforscht. Und der Pastor hat herausgefunden, dass die Anzahl der Geretteten wahrscheinlich in die Tausenden gehen musste. Und das zeigt, wie machtvoll die Frage ist. Entschuldigung, wenn ihr die Nacht würdet sterben, seid ihr 100% sicher, dass ihr in den Himmel kommt? Die Frage die kommt eigentlich direkt auf den Punkt und bringt Menschen zum Nachdenken, ohne dass man etwas weiteres muss sagen muss. Wenn du heute Nacht würdest sterben und vor Gott würdest stehen und er dich würde fragen, warum sollte ich dir den Himmel reinlassen? Was würdest du ihm sagen? Johannes 6, Vers 47, da sagt uns Gläubigen der Herr Jesus, ja, ich versichere dir, wer glaubt, hat ewiges Leben. Du musst also nur sagen, ich habe geglaubt und dann bist du bei Jesus. Gestern ist ja der Lotto-Jackpot geknackt worden. Und mal angenommen, ich hätte jetzt im Lotto gewonnen und ich wäre heute als Neureiche zu euch auf Lies gekommen und ich würde eine Geburtstagsparty für dich veranstalten, wo jeder Gast 100'000 Steine auf die Hand bekommt und noch ein Mercedes Cabrio dazu. Und ich gebe dir 50 sättige Eintrittskarten, die du darfst verteilen. Was denkst du, wie viele Leute werden an dein Geburtstagsfest kommen? Alle 50, das ist doch klar. Ohne Frage. Und wenn du feststellst, dass du noch eine Eintrittskarte übrig hättest, dann würdest du ganz sicher an einen Obdachlosen auf der Straße geben, den du siehst, und würdest ihm die Eintrittskarte geben. Ist das nicht irgendwie so wie das, was Gott für uns auch gemacht hat? Er hat uns eine ganze Tasche voll Eintrittskarten gegeben. Und es ist unsere Aufgabe als Gläubige, all die Eintrittskarten den anderen weiterzugeben. Eine Eintrittskarte für einen Ort, den man Himmel nennt. Bist du dir im Klaren darüber, dass viele Christen werden sterben und mit einer vollen Tasche Eintrittskarte wieder in den Himmel kommen und vor Gott antreten? Du hast all die Eintrittskarten für deine Mitmenschen für den Himmel, aber du bist mit deiner Tasche voller Eintrittskarten gestorben. Ein anderes Beispiel. Wenn du einen Blumentopf hast und ein bisschen Erde drin tust, und du tust Düngermittel rein in den Blumentopf. Und du tust Wasser dazu. Du schaust, dass Sonnenlicht drauf kommt. Und sorgst dafür. Und dann bettest du, dass eine Sonnenblume wächst. Wird eine Sonnenblume wachsen? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Du hast keinen Samen gesagt. Erst, wenn du einen Sonnenblumenkern in die Erde hineinlegst, kann Blumen wachsen. Obwohl jetzt Gott ein Wunder tun und ohne Samen auch etwas könnte wachsen, hat es gleich sowohl eine Zeit zum Säen und sowohl eine Zeit, die für die Ernte bestimmt ist. Und genau dafür hat Gott dich und mich berufen. Im Josua 24, Vers 15, da fragt der Josua: Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und dann hat Josua Auswahl gegeben, wem man alles könnte dienen. Zum Schluss hat er seinen eigenen Entschluss bekannt gegeben und der hat genau so gelautet, wie ich mir es euch für eure schöne Gemeinde und für eure Familie auch wünsche, nämlich: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.